gesungen Gott gegenüber.
Gott, du darfst tun und lassen mit mir, was du möchtest. Und dann geht's weiter und es heißt, I want to know you more. Ich will mehr und mehr dich kennenlernen. Ich will mehr und mehr dich kennenlernen in deinem Wesen, aber auch mehr und mehr kennenlernen, was dir auf dem Herzen brennt. Mehr und mehr kennenlernen, was du für Pläne hast. Mehr und mehr kennenlernen, was du eigentlich willst und was deine Gedanken über mich sind. Wollt ihr das? Also ich will das, ja. Und ich hoffe, ihr wollt es auch. Aber dazu braucht es, dass man tatsächlich surrendert, ja, dass man loslässt. Auch vielleicht das, und wir haben es heute schon gehört, ja, auch vielleicht das, alte Vorstellungen, Gottesbilder, die man vielleicht bisher hatte. Vorstellungen über Gott, Vorstellungen auch über das eigene Leben, was wir vielleicht haben. Prägungen von früher her, von den Eltern her, von den Kirchen her. Seid ihr bereit, die loszulassen? Auch heute nochmal ganz neu loszulassen bei dem, was wir heute hören. Also ihr könnt's, ihr sollt's natürlich prüfen, was ich hier sage, aber ich glaube, dass wenn wir das verstehen, was Gott mir jetzt heute einfach auch nochmal als Botschaft gegeben hat, das heißt, wir müssen da einiges Altes loslassen und wir müssen das Neue ergreifen, das, was Gott für uns hat. Und ich bin mal wieder begeistert darüber, wie Gott einfach durch alles, was heute hier schon gesprochen wurde, gebetet wurde, schon eigentlich den Weg gebahnt hat für diese Botschaft, die er mir für heute gegeben hat. Wir haben es schon gehört in den einleitenden Versen aus dem Epheserbrief. Wir haben es gehört in euren Gebeten, wo es um Identität ging, dass wir mehr und mehr die Identität ergreifen, die in Gott ist und die Gott für uns hat. Und wenn ich sagen könnte, was mich am meisten geprägt hat in meinem Leben mit Jesus die letzten 10, 15 Jahre, dann ist dieses immer mehr dieses Verständnis zu bekommen, ich sage jetzt nicht, ich habe es schon, aber immer mehr dieses Verständnis zu bekommen, was es heißt, ja, dieses Geheimnis, das offenbart wurde, dass Christus in uns lebt, das, was das heißt, dass Gott in uns lebt, aber was ja auch noch viel häufiger im Neuen Testament drinsteht, ist, dass wir in Christus leben, dass wir in Christus sind und keine, ich würde sagen, das ist so diese Wahrheit mit allem, was dazu gehört, die mich vielleicht mit so am meisten geprägt hat und die am meisten Unterschied in meinem Leben gemacht hat. Einfach dieses Verständnis dafür, was es heißt, in Christus zu sein. Und darum geht es mir jetzt auch heute. In Christus. In Christus leben, in Christus auch kämpfen. Da komme ich nachher dazu. Aber erstmal in Christus sein. Das war für mich, oder das ist für jeden von uns, jeder, der zu Christus gehört, ja, der anfängt, der an ihn glaubt, der umkehrt, der neues Leben in Christus findet, der ist von jetzt auf gleich, gibt es krasse Änderungen. Ja, nämlich krasse Änderungen in Bezug auf die Identität, wer bin ich? Krasse Änderungen in Bezug auf meinen Status, auf meine Stellung, auf meinen Stand vor Gott und krasse Änderungen, was meine Freiheit angeht. Wirklich von jetzt auf gleich. Kann das sein? Wir reden doch immer, dass man frei werden muss und frei werden. Aber von Gottes Sicht aus, und wir haben es vorhin im Gebet gehört, es ist vollbracht. Am Kreuz ist es vollbracht worden. Unsere Freiheit ist am Kreuz durch Jesus Christus vollbracht worden. Und es geht darum, dass wir, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir zu Jesus gehören, wirklich diesen Ort haben, an dem wir sind, nämlich versetzt in sein Reich. Und so heißt es im Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns gerettet, ah, da stimmt die, da fehlt die 1, es ist Kolosser 1, Vers 13, wenn ihr es nachlesen wollt. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Ja, er hat uns regelrecht herausgerissen aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind herausgerissen, wir sind versetzt und ich habe mir überlegt, wie kann ich das veranschaulichen? Es ist sehr schwer zu veranschaulichen, wie wir in Christus sind. Ja, das kann man irgendwie gar nicht so richtig veranschaulichen. Ja? Wie soll das aussehen, dass wir in Christus sind? Aber ich möchte es mal so veranschaulichen, dass wir in Christus sind, indem wir sagen, okay, ja, Christus und ich, Christus in mir und ich in Christus. Ja, es ist schwer zu veranschaulichen, weil eigentlich ist er in mir und ich gehe in ihn hinein. Ja, wie soll man das darstellen? Schon allein das ist eigentlich eine übernatürliche Realität, aber es ist eine Realität. Das ist das, was Gott sagt in seinem Wort, dass wir in ihm sind. Und in ihm, habe ich schon gesagt, ist sofort einfach eine andere Identität da. Und das möchte ich mir mit euch mal ein paar Sachen. Ich weiß, das sind viele von euch kennen das schon. Ich glaube, es ist was, was wir immer wieder hören müssen, wer wir in ihm sind. Und ich habe jetzt einfach mal nur ein paar rausgegriffen, ja, was da steht. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, und ihr werdet in der Bibel immer wieder diese Formulierungen finden, in Christus, durch Christus, in Christus. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sind eine neue Schöpfung, unser innerer Mensch, der neue Mensch. Er ist neu gemacht. Es wird nicht einfach nur der Alte repariert, sondern wir sind eine neue Schöpfung, wenn wir in Christus sind. Ja, und die Vergangenheit, sie gibt nicht länger vor, wer wir sind. Egal, was wir erlebt haben. Es heißt Epheser 2, Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden. Ja, ihr seid nahe geworden durch das Blut des Christus. Ihr seid nahe geworden. Ihr seid nicht mehr fern. Wir haben so eine Nähe, wir haben Zugang zu Gott selbst. Das ist unsere Identität. Und Galater 3, Vers 26, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Wenn ihr zu Jesus gehört, ihr seid Söhne. Ja, Moment mal, aber wir Frauen, was ist jetzt wieder mit uns? Ja, ich glaube, es hat einen Grund, warum da Söhne steht. Wir lesen übrigens genau zwei Verse weiter, heißt es, und da ist weder Mann noch Frau in Christus. Es ist nicht, ah, jetzt haben sie mal wieder die Frauen vergessen, ja, sondern wir sind in diesen Söhnen mit drin. Es heißt später, ja, Galater 3, 28, gerade zwei Verse weiter, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus, Mann und Frau. Aber der Grund, warum das Söhne auch eine Bedeutung hat, weil die Söhne, und das haben wir, glaube ich, einmal, ich meine, Bärbel hat mal auch darüber gepredigt, die Söhne sind die Erben gewesen damals. Und deshalb sind wir da hineingenommen in dieses Recht der Söhne zu erben. Und deshalb spricht uns das genauso an, wenn da heißt, auch wie uns als Frauen, denn wir sind Söhne Gottes. Das steckt da drin, dieser Erbe, der vom Vater erbt und der mit hineingenommen wird in alles, was dem Vater gehört. Das haben wir auch vorhin hier schon gehört. Und es steckt noch was anderes drin, dass wir Söhne sind. Wir haben in der Einleitung gehört von dieser Geschichte, wie dieser Mann in Korea, übrigens hat Mechthild nicht gewusst, worüber ich sprechen werde, über den Mann, der diesen Mörder adoptiert hat. Und Adoption ist das, was im menschlichen Bereich das Höchste ist, mehr geht nicht. Ja, im menschlichen Bereich geht nicht mehr als adoptieren. Im göttlichen Bereich, was Gott getan hat, er hat uns mehr als nur adoptiert. Ja, menschlich geht es nicht mehr. Und Mechthild hat es angedeutet, sie hat gesagt, er hat uns Anteil an sich gegeben. Er hat uns Anteil gegeben an seiner göttlichen Natur. Das geht nur, wenn man auch gezeugt wird. Stimmt's? Ich kann nur Anteil haben an der Natur, wenn es gezeugt ist und geboren. Und so steht es im Wort Gottes. Wir sind nicht nur adoptiert. Deshalb wehre ich mich manchmal so gegen diese Lieder, ja, wo es heißt, ich bin in deine Familie hinein adoptiert. Da gibt es ja auch Lieder. Sondern in der Schrift steht, wir sind gezeugt. Durch den Heiligen Geist wird unser neuer Mensch gezeugt. Das heißt, diese neue Schöpfung in 2. Korinther 5, Vers 17, das ist eine neue Zeugung. Wir sind gezeugt durch den Heiligen Geist. Macht das einen Unterschied? Ja, aber klar macht das einen Unterschied. Warum? Weil seine Natur in uns ist. Vom Heiligen Geist, göttlich gezeugt und hineingeboren in diese Familie. Wir sind hineingeboren. Und geboren wird das, was gezeugt wird. Und deshalb ist das auch so was Gewaltiges und ich bete wirklich, dass wir das heute Morgen ergreifen können, was es heißt, dass wir von Gott selbst, dass unser neuer Mensch von Gott selbst gezeugt wurde und wir Anteil haben an seiner Natur. Das macht einen großen Unterschied. Wir sehen es gleich, wenn wir über die Auswirkungen dieser Identität sprechen. Aber das Zweite, was passiert, ist dieser andere Stand in uns. Wie oft denken wir noch, oh, ich bin so ein, ja, so ein armer kleiner Sünder, der halt doch immer wieder alles falsch macht. Ja, ich mache noch Dinge falsch. Ihr auch? Also ich mache noch manchmal was falsch, auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass ich wieder zurückfalle in diese Stellung eines Sünders. Warum? Weil Gott ein für alle Mal durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, weil er diesen Stand verändert hat. Das heißt nämlich Römer 5, Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, und das ist Jesus Christus am Kreuz, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Nämlich die, hier steht es noch, versetzt werden, nämlich in dem Moment, wo wir zu Christus gehören. Ja, Christus hat es für alle getan. Es ist für alle möglich. Und in dem Moment, wo wir, indem wir wirklich Christus sagen, ja, du bist mein Erlöser und du bist mein Herr, da heißt es, werden wir in die Stellung von Gerechten versetzt. Gerecht ist nichts anderes als ein Heiliger. Ich mache das manchmal so spaßeshalb in der Schule, in der Andacht, in manchen Klassen, dass ich sage, wer von euch glaubt, dass ich eine Heilige bin? Und dann sind sie sich nie sicher, ja so richtig, was sollen sie jetzt sagen? Ne? Seid ihr Heilige? Ja. Fühlt ihr euch als Heilige? Ja. Echt? Ernsthaft? Gut, immer? Immer? Immer mehr. Gut. Okay, ja, oft ist es ja so, wir fühlen uns nicht als Heilige. Aber hey, Gott sagt, wir sind Heilige. Wir sind Heilige in ihm. In ihm sind wir Heilige. Das ist unser Stand. Das ist unser Stand. Und wir sollen das ergreifen. Wir sollen ergreifen, dass wir in ihm Heilige sind. Es geht weiter. Was sind die Auswirkungen davon? Jetzt, das ist aus diesem Stand und aus dieser Identität heraus, dann kommen wir ins Nächste, wir sind befreit und gesegnet. Und wirklich, es steht so viel in der Bibel. Ich habe jetzt nur ein paar rausgegriffen. Und ich rate euch, eine Sache zu tun, wirklich hinzugehen und das Neue Testament durchzulesen und mal zu schauen, was uns in Christus zugesprochen wird, von Gott selber in seinem Wort. Es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Und es macht so Spaß, wirklich das zu nehmen und zu sehen und zu sagen, boah, das auch noch und das auch noch. Wisst ihr, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, auch wenn es darum geht, wisst ihr noch, vielleicht Appellohr, Versorgungsohr. Das ist dieses Versorgungsohr, mit dem wir die Bibel lesen, ja, und sehen, was Gott uns schon gegeben hat zu diesem Zeitpunkt. Zum Beispiel Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was heißt es? Das heißt, in Christus, ich muss nicht mehr sündigen. Ich bin befreit vom Zwang zur Sünde. Ich muss das nicht mehr tun. Ich kann mich frei entscheiden. Ich muss nicht sündigen. Ich kann nicht sündigen. Ich kann schon. Ich kann weiterhin Falsches tun, aber ich muss nicht mehr. Ich bin befreit vom Zwang zur Sünde in Christus. Ich muss es nicht mehr tun. Römer 6, Vers 17. Aber Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das habe ich jetzt hier gar nicht drauf, okay. Aber trotzdem, es heißt eigentlich nochmal das Gleiche. Ja, wir sind freigemacht von der Sünde, wir sind nicht länger Sklaven von der Sünde, sondern Sklaven der Gerechtigkeit. Das gehört eigentlich auch noch zu unserer Stellung. Dann heißt es weiter, Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das gehört uns schon, die ganze Liebe Gottes. Wie groß ist die Liebe Gottes? Unermesslich. Und hier heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Das ist Vergangenheit, das ist schon passiert. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Oder Epheser 1, Vers 3, das haben wir schon gehört heute Morgen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Mit jeder geistlichen Segnung. Wie viel bleibt da noch übrig? Es ist alles da, sagt Gott. Ist das eure Erfahrung? Gott sagt, Ihr seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wer hat jetzt recht? Ich sage dann in solchen Fällen immer, oh, okay, ich erlebe es noch nicht so, ich erfahre es auch nicht, aber Gott, wenn du das sagst, du hast recht, ich habe nicht recht. Du bist Gott, ich bin nicht Gott. I surrender. Und? Ja? Seid ihr bereit, es zu akzeptieren? Wenn du zu Jesus gehörst, sag das mal. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Sag das mal. Wow. Und das ist die Wahrheit, weil Gott es sagt. Epheser 2, Vers 10. Komm, lass uns das mal gleich zusammenlesen. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Auch das ist schon passiert. Er hat schon Werke vorbereitet und wir sind geschaffen dazu, diese zu tun. Das ist das, was Gott schon getan hat. Und das sind diese ganzen Aussagen. Das Wort Gottes ist so voller Aussagen, die uns in Christus gehören. Voller Aussagen. Und lass uns die entdecken. Ja, lass uns die entdecken, wenn wir in der Bibel lesen, was Gott schon über uns gesagt hat. Und lass uns das ergreifen. Lass uns da wirklich uns hingeben und sagen, okay, du hast recht. Ja? Und das sind Aussagen, die nicht erst zutreffen, wenn wir einmal sterben, sondern das sind Aussagen, die gelten jetzt schon, egal ob wir das schon spüren können oder nicht. Weil es einfach die Wahrheit ist, weil es eine Realität ist. Und deshalb war es Paulus immer so wichtig, daran zu erinnern, so wie ich heute. Ich weiß, das ist nichts Neues für euch, aber wir müssen da immer wieder daran erinnert werden. Und Paulus war es auch wichtig, immer wieder einzuschärfen, wer wir in Christus sind und dafür zu beten, dass die Menschen das erkennen. Weil Gott muss nicht nochmal extra was tun. Er hat alles getan, ja, am Kreuz. Das ist das vollbrachte Werk am Kreuz. Und zum Beispiel betet er dieses apostolische Gebet, Epheser 1, Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Ja, da müssen unsere Augen dafür aufgehen. Gott muss nicht extra noch was tun, sondern wir brauchen es, dass unsere Augen dafür aufgehen, was uns eigentlich geschenkt ist in ihm. Und auch das steht in 1. Korinther 2, Vers 12, da schreibt er, wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir erkennen können, welche Dinge uns schon von Gott geschenkt sind. Denn wenn wir nicht wissen, was uns geschenkt ist, dann werden wir es nicht nehmen, dann werden wir nicht damit leben, wir werden nicht in dem leben. Und deshalb beginnt alles damit zu erkennen, was uns geschenkt ist. Und ich bete, dass dieser Morgen dazu führt, dass wir wieder ein kleines Stückchen mehr erkennen, was uns geschenkt ist, damit wir es nehmen können, damit es in unser Leben hineinkommt, was Gott doch schon längst getan hat am Kreuz. Und das ist heute genauso wichtig wie da, wo Paulus erinnert hat. Und deshalb sollte eigentlich diese Lehre darüber, wer wir sind, ja, wer wir in ihm sind, wer Gott ist und wer wir in ihm sind, die soll eigentlich gleich nach der Bekehrung kommen. Damit wir gar nicht erst in irgendwelche anderen Fahrwasser kommen, sondern ergreifen, dass wir Gott kennenlernen, so wie er wirklich ist, wie er sich selber in seinem Wort beschreibt, aber auch, wer wir in ihm sind. Nicht losgelöst im Sinn von Gott macht uns, gibt uns diese Identität und sagt uns so, und jetzt lauf mal, sondern diese Identität, ja, die ist in enger Verbindung mit ihm, ja. Und da bleiben wir. Deswegen heißt es auch, wer in mir bleibt und ich in ihm. Ja, wir bleiben da drin. Und in diesem Bleiben haben wir diese Identität. Und wenn wir das schon verstanden haben, ja, dann ist es so wichtig, dass wir immer wieder daran erinnert werden. Warum? Weil diese Wahrheit und dieser Stand uns an den Standort erinnert, von dem aus wir unser Leben leben, von dem aus wir auch dienen. Ganz wichtig. Und von dem aus wir auch kämpfen. Und um das geht es mir eigentlich heute Morgen, besonders auch gerade dieser letzte Punkt. Warum? Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel übers Kämpfen gehört. Stimmt's? Da waren einige auch Lehren, Predigten darüber, dass wir ununterbrochen im Kampf stehen gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Wir haben gehört darüber, dass wir nicht nur extern kämpfen, sondern auch zu kämpfen haben mit dem, was unser alter Mensch so will, ja, was das Fleisch will, und dass man auch da gegen Begierden ankämpft und das, wozu man eigentlich Lust hat und so weiter. Wir haben gehört über die Waffenrüstung, die Gott uns gegeben hat, mit der wir bestehen können im Kampf. Lange stand da dieser Krieger vorne, ja, der uns gezeigt hat, ja, mit unseren Waffen, die Gott uns gibt. Und ja, wir sind tatsächlich die ganze Zeit im Kampf. Ja, das ist das, was das Wort sagt, ja. Und er sagt auch, mit wem wir es zu tun haben in diesem Kampf. Aber die Frage ist jetzt, und ich glaube, dass sich da große Unterschiede auftun. Von welcher Position aus wir kämpfen und auch wie wir kämpfen. Ihr kennt doch bestimmt auch, ich weiß nicht, zumindest die ein bisschen älter sind, ihr kennt doch bestimmt diese alten Mantel- und Degenfilme, so Drei Musketiere oder sowas. Ja? Hat es irgendjemand von euch schon mal geschaut? Da sind eigentlich immer so diese Kampfszenen drin. Und meistens ist es ja so ein Kampf, die Guten gegen die Bösen. Ja? Und bei diesen Kampfszenen, ich habe die immer eigentlich gern geschaut, ja, da geht es hin und her und es ist echt spannend, wer gewinnt. Ja? Und dann geht es hin und her und dann geht es mal vor und dann geht es mal zurück und dann geht es wieder vor und dann geht es wieder zurück. Ja? Und man weiß nicht, und plötzlich der Gute, er ist in Rücklage und du merkst, oh, der wird gleich fallen und du denkst, nein, darf nicht sein. Und der ist schon am Boden. Und dann schlägt ihm jemand den Degen auch noch weg, oder der andere schlägt ihm den Degen weg, und der ist ohne Waffe. Ja? Und du denkst, nein, der muss doch gewinnen. Und dann aber irgendjemand wirft ihm den Degen zu, ja, einen neuen Degen, und dann geht's weiter. Kennt ihr die? Ja, spannend. So. Ich habe den Eindruck, oder ich glaube, und ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, dass manche von uns, oder dass viele von uns vielleicht, manchmal den Eindruck haben, dass wir so kämpfen. Nicht den Eindruck haben, sondern dass wir so kämpfen auf diese Art und Weise. Das sind die Gewalten und Mächte der Finsternis, da ist unser Feind und wir gehen mit unserer Rüstung aufs Schlachtfeld, ja, und sagen so, Feind, ja, und jetzt, und ich kämpfe und fange an zu kämpfen. Ja, und ich fange an, mit dem Feind zu kämpfen. Und dann geht es mal vor und dann geht es mal zurück. Und dann geht es mal auf und dann geht es ab, ja. Und ich höre das auch immer wieder so in manchen Zeugnissen, dass man sagt, ja gut, manchmal halt wie so eine Achterbahnfahrt. Ja, und so kommt es auch manchmal vor, so unsere Kämpfe, ja. Und mal ist eine Niederlage dabei und dann steht man wieder auf, wenn man kämpft. Ich will das einfach mal veranschauen. Ihr merkt schon, wie ich schnaufe, das ist anstrengend, ja, wenn man es so macht. Komme ich auch noch gleich dazu. Ich mache mal ein Beispiel. Wogegen kämpfen wir denn? Sagen wir mal, wir kämpfen jetzt. Irgendjemand hat uns enttäuscht oder verletzt. Kommt vor. Ja? Sei es der Ehepartner, sei es Freunde, sei es aus der Familie jemand und du bist total getroffen und musst echt gucken, dass es nicht irgendwie zu Bitterkeit führt. Du willst keine Bitterkeit, du weißt, es ist schlecht, du weißt, wer Gott ist und so weiter. Und dann fängst du an, dagegen anzugehen und du sagst, in Jesu Namen, Bitterkeit muss gehen. Ja? Und du bist im Vormarsch und so weiter und dann plötzlich kommt wieder der Gedanke, ja, aber die Person hat sie nicht das und das, und die ganzen Gedanken, was die Person gemacht hat, kommen wieder, ja, und du wirst wieder zurückgedrängt und denkst, ja, zurück, 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 und du sagst, nein, und dann, Herr, hilf mir, ich will so nicht, Herr, hilf, und du merkst, wie du wieder Boden gewinnst, ja, und in Jesu Namen, ich will so nicht denken, ich vergebe dieser Person, ja, und du kommst wieder vor, stimmt's? Ja, aber weißt du noch, und das hat sie gesagt, oh, ja, und das hat sie gesagt, ich will nicht so denken, ich will nicht so, und das hat sie gesagt, und das hat sie gesagt, und du, ja? Wisst ihr, wovon ich spreche? Nimm eine andere Sache, nimm irgendeine Sache, an die du gebunden bist. Verschiedene Dinge, Zwänge, in die du immer wieder reinfällst, weil du Gott schon so oft um Vergebung gebeten hast. Und gesagt ist, ich will das nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Hat es irgendwas, was du tust? Oder dass du dir irgendwelche Bilder anschaust im Internet, die nicht gut für dich sind? Filme reinziehst, die nicht gut für dich sind? Oder was auch immer. Ich will es da gar nicht. Es geht nicht um die Regeln. Es geht darum, von Dingen, von denen du weißt, dass sie Gott nicht gefallen. Und trotzdem, du tust es immer wieder und du willst es nicht. Und du gehst genauso dagegen von, in Jesu Namen, ich werde das nicht mehr tun. Ja, und überhaupt, ja. Und du fängst an, ich weiß, ich bin frei. Und so, und dann wieder, aber nur ein bisschen, einmal, so ein bisschen. Und du bist wieder, ja, bist wieder zurück und dann, ich will das nicht. Ja, und ich werde dies und jenes nicht tun. Und ihr beschäftigt euch aber mit dieser Sache. Ich werde da jetzt nicht draufklicken, ich werde nicht draufklicken, ja. Einmal ein bisschen und verloren am Boden. Dann stehst du wieder auf und sagst, Herr, vergib mir aber das nächste Mal. Ich werde bestimmt, ja, ich werde es tun. Und so geht es hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Mal ist eine Niederlage dabei, mal ein Sieg. Yes! Und es ist sehr, ich bin jetzt schon nur von dem bisschen rumspringen. Ihr hört es an meiner Atmung, es ist anstrengend. Und wisst ihr was, so zu kämpfen ist auch anstrengend. Es ist anstrengend. Und es ist eigentlich gar nicht die Art zu kämpfen, die Gott für uns hat. Diese Art zu kämpfen ist oft gesät mit Niederlagen. Und deshalb, obwohl das Wort Gottes doch sagt, dass der Feind ein besiegter Feind ist. Wie geht das zusammen? Schau mal an, 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Ich lese da nichts von Niederlage. Da steht alle Zeit und da steht im Triumphzug. Und wisst ihr, was ich noch herausgefunden habe? Im Griechischen steht nicht, der uns im Triumphzug umherführt, sondern da steht das Wort Triumph zweimal drin. Nämlich es heißt, der uns alle Zeit im Triumphzug hat triumphieren lassen. Triumphieren im Triumph. Im Griechischen gibt es ein Stilmittel, ja, das ist ein rhetorisches Stilmittel, um etwas zu betonen. Das ist die doppelte Erwähnung. Und wenn was doppelt erwähnt wurde, heißt es 100-mal unterstrichen und ein paar Ausrufezeichen dahinter. Das ist doppelte Erwähnung. So, er hat uns im Triumph triumphieren lassen. Und wir sehen, das ist nicht irgendwas, was irgendwann mal passieren wird, sondern da heißt es, Gott, aber sei Dank, ja, wir können ihm schon dafür danken, dass er uns alle Zeit im Triumphzug triumphieren lässt. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Oder Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und ich habe mir echt überlegt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass dieser Kampf doch oft von Niederlagen gesäumt wird und das nicht so erfahren wird, wie das hier steht. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man sich einredet und sagt, es gibt nur Sieg. Ja, es gibt auch diese Lehren auch in der christlichen Bewegung, wo man immer nur von Sieg spricht und es darf gar kein Leid geben und keine Traurigkeit und gar nichts. Das sage ich nicht. Also ich möchte da wirklich richtig verstanden werden. Es gibt auch Traurigkeit. Ja, man weint mit den Weinenden und es gibt Leid. Das sagt Jesus nicht. Aber Niederlage im Sinn von, dass der Feind mich in irgendeiner Weise besiegen kann, zeigt mir eine Stelle. Ich habe keine gefunden. Ich habe keine gefunden. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass wir nicht von dort aus kämpfen und auf die Art und Weise, die in Christus ist. Ich glaube, dass da viel damit zu tun hat. Nämlich, statt uns auf das Schlachtfeld des Feindes zu begeben und die Spielchen zu spielen, die der Feind uns so hinwirft, ja, der will uns natürlich da in einen direkten Kampf mit ihm verwickeln, fokussieren wir, und das haben wir vorhin auch schon gehört, ja, ich lege meinen Fokus auf Christus, das Kreuz und wer ich in ihm bin. Das ist eine ganz andere Art und Weise zu kämpfen. Was könnte das konkret bedeuten? Das könnte konkret bedeuten, Ich bin wieder in der Situation, jemand hat mich verletzt, ja, und enttäuscht und ich merke, oh, diese Bitterkeit und dieser Ärger, der kommt. Und jetzt lasse ich mich aber nicht darauf ein, mit dem Feind zu kämpfen, sondern ich sage, ich gehe in Christus und ich mache mir klar, wer ich in Christus bin. Und ich sage sowas wie, Herr, ich danke dir so, du bist der, der mich niemals verlässt. Du bist der, der mich niemals enttäuscht. Du bist der, und ich richte meinen Fokus auf das, wer Gott ist. Ja, in dem Moment hat Bitterkeit schon mal keine Chance, weil ich gerade mit Gott beschäftigt bin. Und diese furchtbaren Gefühle, die damit einhergehen, die haben auch keine Chance, weil ich bin gerade mit Gott beschäftigt und danke ihm für das, wer er ist. Das heißt Lobpreis, eine Sache, ich danke ihm, ich rede mit ihm. Und das Nächste, was ich tue, ich proklamiere, was Jesus an mir schon getan hat. Also ich sage nicht mit zusammengebissenen Zähnen und ich vergib dir in Jesu Namen, ja, eigentlich, ja, sondern ich sage, okay, Christus, ich danke dir so in dir, du sagst, deine Liebe ist ausgegossen in mein Herz und ich nehme jetzt alles von dieser Liebe, ich nehme und ich empfange und ja, und ich ernähre mich von dem, was du über mich sagst und ich sage diese ganzen Dinge, die er über mich sagt in seinem Wort. Was passiert in der Zeit, in der ich damit beschäftigt bin, das zu proklamieren? Hat der Feind irgendeine Chance, mir diese ganz üblen Gedanken zu geben? Nein. Das ist so wie wenn ich jetzt, mächtiglich benutze ich es mal, ich weiß, du würdest nie Streit mit mir anfangen, aber vielleicht willst du ja doch mal. So, angenommen, sie würde mit mir jetzt Streit beginnen, okay? Ja? Und du fängst an, mit mir zu streiten und ich drehe mich weg und fange an, mit Elia ein tolles Gespräch zu führen. So, wie, was wird sie jetzt tun? Und ich beachte sie nicht. Ja, gut, sie kann versuchen, mich zu schlagen, okay, aber eigentlich, sie hat nichts auszurichten, sie muss gehen. Und beim Feind heißt es sogar noch schärfer. Das heißt nicht nur, dass er sich abwendet, das heißt, er muss fliehen. Warum? Wenn ich mit Christus so bin, dann kriegt er es mit Christus zu tun, wenn er bei mir was tun möchte. Stimmt's? Das Gleiche gilt natürlich auch jetzt für Bindungen. Ja, wenn wir mit Bindungen zu tun haben, da kann ich genau das Gleiche machen. Statt gegen die Bindung und ich will das nicht tun, so negativ zu reden dagegen und sagen, ich werde es nicht tun in Jesu Namen und kämpfen, kann ich auch hingehen und sagen, Gott ehren und preisen. Ja, auch wieder Lobpreis. Ich erhebe Gott, wer er ist. Werde ich in dieser Zeit irgendwelche unreinen Gedanken haben? Kann ich nicht, ja, wenn ich mit Gott beschäftigt bin. Zweitens, ich kann hingehen und auch hier proklamieren, zum Beispiel das, was wir vorhin gehört haben. Gott sei Dank, ich war Sklave der Sünde, ich musste das früher tun, aber Herr, ich danke dir, ich muss das nicht mehr tun. Ich danke dir so, ich bin befreit vom Zwang zur Sünde. Ich muss das nicht mehr tun, ich danke dir. Und ich fange an, diese Wahrheiten zu proklamieren. Das heißt, ich lasse mich nicht ein auf dieses Spiel, sondern ich bin hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für das, was du mir getan hast. Danke, Jesus, wozu du mich befreit hast. Ist das anstrengend? Ja, der Feind muss fliehen. Was passiert da, wenn ich das so mache? Der Feind, er muss fliehen. Du wirst erleben, dass der Feind flieht, wenn du das so machst. Aber wenn ich jetzt frage, ist das anstrengend? Das ist auf eine andere Art und Weise anstrengend. Es ist nicht mehr so anstrengend, dass es mich so treibt. Aber es ist schon erstmal anstrengend zu lernen, zu trainieren, da auch wirklich hinzugehen. Aber wenn wir das gelernt haben, ich glaube, es wird nicht mehr so anstrengend sein, weil es eine ganz andere Art und Weise ist zu kämpfen. Weil, warum ist es anstrengend erstmal? Weil diese Widerstände in uns drin sind, diese Widerstände, Gott zu glauben, wer er wirklich ist. Und dass diese Aussagen über Christus auch wirklich zutreffen. Timotheus wird von Paulus mal aufgefordert, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das habt ihr bestimmt auch schon gelesen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ich glaube, das ist der Kampf, der für uns ist. Den guten Kampf des Glaubens, dass wir Gott glauben. Das ist unser Kampf. Nicht direkt mit dem Feind. Warum? Weil Christus schon gegen den Feind gekämpft hat und ihn besiegt hat. Aber unser Kampf ist jetzt ein guter Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe nicht die Schlachten, die der Feind dir hinwirft, sondern er wird immer wieder auch versuchen, dich durch Täuschung zu reizen, ja, auf seine Ebene zu gehen. Aber das müssen wir nicht mehr. Wir müssen das nicht mehr. Warum? Wir sind in Christus und in Christus sind wir zur Ruhe gekommen. Das sagt er. Er sagt, Matthäus 11, ja, wo er sagt, nehmt auf euch mein Joch Und dann sagt er, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Eingejocht sein heißt absolut eingebunden in Jesus. Und dann heißt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Dieser Kampf, er kann euch nicht mehr vor sich hertreiben. Er kann es nicht mehr. Das heißt, dieser Kampf für uns, der gute Kampf des Glaubens, geht darum, uns selbst, beziehungsweise unser Herz, daran zu erinnern, wer wir in Christus sind und was er getan hat am Kreuz. Das ist unser eigentlicher Kampf. Und von dort aus kümmern wir uns um diese anderen Dinge. Durch Lobpreis, durch Proklamation, was Gott getan hat. Und das gilt im Übrigen auch für unsere Gebete. Der Fokus geht also ganz auf Gott. Der Fokus geht weg vom Feind. Der Fokus geht weg vom Problem. Der Fokus geht weg von der Schwierigkeit hin auf Gott und was er getan hat, wer er ist und wer ich in ihm bin. Und das gilt auch fürs Gebet. Das heißt, ich gehe auch im Gebet weg von diesem, was ich vorhin auch zitiert habe, so, Herr, befreie mich doch von dieser Sache. Ja, befreie mich davon. Oder Herr, hilf, mach, dass es aufhört. Herr, gib mir Liebe für diese Person. Wie kann er dir noch mehr Liebe geben, wenn er gesagt hat, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Das heißt, unsere Gebete gehen weg von dem hin zur Proklamation über die Wahrheit. Herr, ich danke dir, ich bin befreit, ich muss das nicht länger tun. Herr, ich danke dir, dass du die Liebe ausgegossen hast in mein Herz und ich will jetzt lernen, von dieser Liebe zu nehmen. Das sind andere Gebete auch. Und der Moment, wenn wir das tun, wenn wir lernen, das zu tun, dieser Moment der Versuchung bei Dingen, die wir nicht tun wollen. Oder dieses Gefühl von dieser Enttäuschung, von dieser Verbitterung. Ja, es wird gehen. Es wird weichen. Ich erzähle euch hier nichts aus der Theorie. Ich habe das selber so erlebt. Ich habe beide Arten zu kämpfen erlebt. Ich habe lange Jahre versucht, gegen ein Problem anzukämpfen. Ich meine, viele von euch kennen meine Geschichte. Ihr wisst, dass ich früher mit Homosexualität zu kämpfen hatte. Und ich habe lange Jahre versucht, dagegen anzugehen. Und in Jesu Namen, ja. Und Herr, befreie mich, befreie mich. Und ich meine, ihr alle wisst, dass das ein Problem ist. Das ist nicht irgendwie was, was man mal so schnell los wird. Ja, sagt die ganze Welt, sagt, das wirst du nie los sein. Aber ich habe erlebt, wie durch die Wahrheit, wie dadurch zu wissen, wer ich in Christus bin, was meine Identität in ihm ist, als Tochter des lebendigen Gottes. Wie er mich frei gemacht hat. Wie er mich frei gemacht hat von der Sache, wo die Welt sagt, du wirst immer damit zu tun haben. Und ich habe erlebt, wie die Identität in Christus und dadurch, dass ich in Christus bin und er in mir, wie es mich frei gemacht hat davon. Und wie ich jetzt in Freiheit hier stehen kann und diese Wahrheit verkündigen kann. Ich erzähle euch hier nichts aus der Theorie. Ich kenne beide Arten zu kämpfen und ich sage euch eins. Die erste, die war gesät mit Niederlagen, dieser Weg. Und die zweite, ich sehe, wie ich stehen kann und wie der Feind fliehen muss. Es funktioniert. Es ist keine Theorie, es ist keine Theologie, es ist Leben in Christus. Und wenn es in dieser Sache geht, dann geht es für jede Sache von euch. Wie ist es, sind die Kämpfe vorbei? Werden wir jetzt unsere Ruhe haben, wenn wir das tun? Nein, die Kämpfe und die Schwierigkeiten sind nicht vorbei. Die werden uns täglich wieder begegnen, aber wir werden trotzdem unsere Ruhe haben. Wir können unsere Ruhe haben und darum geht es mir heute. Wir können Schwierigkeiten und Kämpfe haben und trotzdem in der Ruhe sein. Egal, was drumherum ist. Glaubt ihr das? Ich wünsche mir, dass ihr es nicht nur glaubt, sondern dass ihr es erlebt. Was war das? Ja, es ist eine Ruhe. Es ist die Ruhe, die in Christus ist. Und dann ist diese ständige Auf- und Ab-Achterbahn. Ja, manche reden immer wieder von der Achterbahn. Nein, das ist nicht für uns. Die Achterbahn ist nicht für uns. Schluss, aus. Die Achterbahn ist nicht für uns. Die Kämpfe und Schwierigkeiten, ja, weiter für uns. Damit haben wir zu tun. Aber nicht diese Achterbahnfahrt. Warum? Weil Christus uns in die Ruhe gebracht hat. Weil wir in der Ruhe sind, weil Christus selber die Ruhe ist. Weil wir wissen, zu wem wir gehören und von wo aus wir kämpfen. Und im Übrigen, eigentlich geht es jetzt hier auch um Kämpfen, aber dasselbe gilt auch für Dienen. Das Gleiche gilt für Dienen. Ich kann dienen ja, und unter Druck kommen und jetzt muss ich das und irgendwie bin ich unter Druck und da bin ich unter Druck. Ja? Nein, dienen geht genauso, wir haben es doch vorhin gelesen. Jesus, danke. Ich danke dir, dass du mich befreit hast zu dienen und du hast Werke für mich vorbereitet. Ich will jetzt rausfinden, was sind diese Werke, die du für mich hast. Ja, das kann auch mal anstrengend sein, die zu tun, aber es ist anders anstrengend. Ich habe nicht diesen Treiber hinter mir, der sagt, und weiter, ja, und jetzt religiöses System und das noch, und hier musst du hin, und das musst du tun, und den musst du anrufen, und das. Nein. Ich bin in die Ruhe gekommen. In Christus bin ich in der Ruhe. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen, ein für alle Mal in Christus. Aber Gott hat, ich darf sagen, Gott, du hast Werke für mich, welche sind die? Oh ja, ich weiß, du hast mich ausgestattet. Da, wo Gott was vorbereitet hat, da, wo Gott eine Aufgabe für dich hat, wo er einen Auftrag für dich hat, glaubt ihr, dass er da auch alles vorbereitet hat? Glaubt ihr, dass er dich ausgerüstet hat mit allem, was du dafür brauchst? Glaubst du, dass du die Kraft dafür hast? Ja, er schenkt es Wollen und Gelingen für die Dinge, die er vorbereitet hat. Und ich wünsche mir so, wir sind gerade auch so ein bisschen im Aufbruch als Gemeinde, aber das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, und wir gehen vorwärts und zack, zack, zack und alle. Ja? Nein, wir gehen vorwärts in dem Tempo, das Christus für uns hat. Nicht schneller, aber auch nicht langsamer. Wir bleiben nicht zurück, wir wollen nicht zurückbleiben, sondern wir wollen in dem gehen, was Gott für uns hat als Einzelne, aber auch für uns als Gemeinde. Und dann kann schon sein, dass da mal Druck aufkommen will. Ich meine, der Feind wird immer versuchen, uns zu täuschen, uns auf sein, wie gesagt, auf sein Schlachtfeld zu ziehen. Aber unser Platz ist hier. Und wir sagen, okay, ich fühle jetzt Druck, aber Jesus, ich danke dir, du machst mir keinen Druck, aber du hast Werke vorbereitet. Und ich will lernen, darin zu gehen. Und ich möchte es wirklich jedem von euch sagen, der in irgendeiner Weise Druck empfindet. Jetzt nicht nur auf Dienen, sondern auch auf Kämpfen oder auf überhaupt in Heiligung leben, rein vor Gott zu leben. Am Kreuz, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist, dass er uns in die Ruhe hineinbringt und dass er uns ausgerüstet hat mit allem, was wir dafür brauchen. In der Bibel steht, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Und das proklamieren wir, wenn Druck kommt. Wir sagen, nein, Druck gehört nicht zu meinem Leben in Christus. Manchmal Anstrengung schon. Leid? Ja. Schwierigkeiten? Ja. Aber ich kann trotzdem in der Ruhe sein. Ich wünsche mir so, dass wir das lernen, ja, dass wir jede Art von Gezerre hinter uns lassen und dass wir wirklich dieses Gebet, das Herr Paulus für die Gemeinde betet, beziehungsweise was der Heilige Geist in uns tut, nämlich der Heilige Geist in uns, der Geist, der aus Gott ist, der will und sorgt dafür, dass wir die Dinge kennen, die uns in Christus geschenkt sind. Und das ist meine Botschaft für heute, für euch. Nicht meine Botschaft, das ist die Botschaft des Christus für euch. Und ich hoffe, bete, wünsche mir von Herzen, dass jeder Einzelne von euch, von uns, dass wir als Gemeinde immer mehr die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind und lernen, darin zu laufen, lernen, darin zu leben, lernen, darin zu kämpfen, lernen, damit umzugehen, lernen, auf eine ganz andere Art und Weise mit Schwierigkeiten und dem, was uns so im Leben begegnet, umzugehen. Wollt ihr das? Dann nehmt es, ergreift es. Gott bietet euch das an, das Ergreifen, das seid ihr jetzt diejenigen. Ja, wenn ihr zu Christus gehört und wenn du vielleicht hier bist und du gehörst noch nicht zu Christus oder weißt nicht, du glaubst, dass es irgendwie Gott gibt, aber Jesus ist noch nicht dein Leben geworden und du hast noch nicht neues Leben in ihm, dann ergreift die Chance, er ruft dich. Ja, er hat das, was er am Kreuz getan hat, das hat er für alle Menschen getan und er sucht Menschen, die sich ihm aus freiem Willen hingeben, weil sie erkannt haben, dass er der Herr ist. Dass er nicht nur der Erlöser ist, der meine Schuld nimmt am Kreuz, sondern dass er der Herr ist, der über mein Leben verfügen kann und dann dafür sorgt, dass Gnade da ist für alles, was Gott gefällt. Und wenn du das möchtest und du gehörst noch nicht zu Jesus, ich will dich einladen, komm nachher zu mir oder zu jemand anderem. Und wenn du möchtest, du kannst es klar machen mit Gott. Du kannst es auch für dich mit ihm klar machen. Er hört dich, wenn du zu ihm redest. Aber lass den Tag nicht vorbeigehen. Er ruft dich. Er ruft dich, weil er dich unendlich liebt und weil er genauso einen Plan für dich hat wie für uns alle anderen. Und so nehmt es jetzt. Wir werden jetzt einfach ganz kurz so, lass uns einfach eine kurze Zeit der Stille haben, wo einfach jeder vor Gott geht und sagt, okay, ja. Und es ist wirklich jetzt Zeit zu sagen, I surrender, okay. Wenn du das für mich hast, ich mache mich auf diesen Weg und ich lerne, das für mich zu nehmen. Und ich bitte einfach das Lobpreisteam, dass ihr schon mal nach vorne kommt.